Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Können Sie sich vorstellen, 9100 Kilometer zurückzulegen? Also nicht mit dem Flugzeug, sondern auf dem Rad. 109 Tage lang im Sattel sitzen und strampeln, auch wenn es jeden zweiten Tag regnet. Mein heutiger Gesprächspartner Michael Habekhorst hat genau das getan. Er ist mit dem Fahrrad von Freiburg bis zum Nordkap und wieder zurückgefahren. Lieber Michael, ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo Claudia. Danke. Danke, dass ich dabei sein kann.
Sehr gerne. Du sag mal, also 109 Tage im Sattel und davon 47 Tage im Regen, glaube ich, ne? Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Also die Idee, die ursprüngliche Idee, die ging mehr so unter Kumpels, wie man das manchmal so macht, so ein bisschen rumblödeln.
Okay.
Und dann hatte ich irgendwie so die fixe Idee, mal so ein größeres Projekt zu machen, auch mal ein bisschen länger weg zu sein. Ich war in meinem Leben nie länger als 3 Wochen von zu Hause weg. Mhm. Und dann dachte ich so, hey, mal so eine Tour mit dem Fahrrad wäre ja mal cool. Und dann dachte ich mir so, hey, in Skandinavien war ich auch noch nie und ich hatte so gedacht, so der Polarkreis, das wäre ja mal ein cooles Ziel. Und als ich das so meinem Kumpel erzählt habe, da sagt er so, du Polarkreis, das ist voll langweilig. Da war ich natürlich erstmal geknickt, aber im zweiten Satz hat er mir dann gleich gesagt, aber das Nordkap, das ist voll cool. Und dann hat mein anderer Kumpel, der auf der anderen Seite saß, hat dann gesagt, wenn du zum Nordkap fährst, dann baue ich dir einen Fahrradrahmen. Und da ich wusste, dass das ist ein Freund von mir, wie gesagt, der hat auch die Leidenschaft, Fahrradrahmen zu bauen, aber der hatte bis zu dem Tag 2 Fahrradrahmen gebaut. Und das hatte ich ihm eigentlich nicht so zugetraut. Und dann habe ich so aus dem Spaß raus gesagt, hey, wenn du mir einen Fahrradrahmen baust, dann fahre ich zum Nordkap und wieder zurück.
Oh, okay.
Und na, dann war ich so ein bisschen verhaftet in dieser Geschichte, aber dann ist mir so aufgegangen, dass man da ja viel, viel mehr rausmachen kann. Und ja, dann hatte ich innerhalb von 3, 4, maximal 5 Tagen, hatte ich mich dann wirklich dazu entschieden, dieses Projekt auch wirklich anzugehen.
Okay, also es hat eine ganz schön kurze Zeitspanne dann entsprechend. Sag mal, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also Familie, Freunde, das ist ja etwas, wenn man so eine erste Idee hat, da hat man, trifft man ja vielleicht auf ganz unterschiedliche Reaktionen.
Ja, das war natürlich so ein bisschen spannend dann für mich, weil ich hatte nie den Traum, irgendwie nach Skandinavien zu gehen oder sonstiges. Oder lange drüber philosophiert oder gesprochen, wie so einige machen, dass sie da 10 Jahre von träumen. Da das bei mir jetzt alles so abrupt und so schnell ging, wusste natürlich mein Umfeld, mein direktes Umfeld, meine Frau, natürlich überhaupt nichts davon. Und nachdem ich mich dann nach diesen 4 Tagen dazu entschieden hatte, habe ich natürlich gedacht, also ich für mich bin schon klar, aber wie schnell geht das jetzt eigentlich? Erster Linie mit meiner Frau und dann habe ich ihr davon erzählt und dann hat sie mich kurz angeguckt und hat so gesagt, ich meine, dagegen machen kann ich ja eh nichts. und dann habe ich kurz genickt und dann war das Thema eigentlich schon durch, also positiv durch.
Okay.
Und dann habe ich es auch wirklich kundgetan, um mich selber auch so ein bisschen unter Druck zu setzen, in Anführungsstrichen. Weil das ist so das Thema, wenn man sich mal so ein hohes Ziel setzt, ein großes Ziel, dann muss man natürlich auch eine gewisse Verbindlichkeit aufbauen. Und eine Verbindlichkeit lässt sich ganz gut aufbauen, indem man drüber redet und somit einfach auch mehr Leute involviert und sich selbst so ein bisschen auch unter Druck setzt. Und die mit den Leuten, also mit meinen Freunden und Bekannten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben ganz unterschiedlich reagiert, ist mir so aufgefallen. Die einigen, die fanden es total genial, haben gesagt, wow, cool und das ist echt eine geile Aktion. Andere wussten gar nichts dazu zu sagen, also die sind überhaupt nicht drauf eingegangen. Und einige haben gesagt, oh, was ist das für ein Schwachsinn? Und bei den Leuten, wo ich die es mir dann so ein bisschen madig gemacht haben, in Anführungsstrichen, hatte ich dann irgendwann das Gefühl, das ist, glaube ich, eher eine Neidfrage, oder Neid ist vielleicht ein bisschen hart gesprochen, aber mehr so ein Thema ist, doch vielleicht ein bisschen neidisch sind, dass ich selber sowas nicht traue, auch mal anzugehen. Ich glaube, dieses madig machen kommt eher aus dieser Richtung. Das war das Umfeld soweit.
Ach, Wahnsinn. So, und dann bist du irgendwann los, hattest deinen neuen Fahrradrahmen, beziehungsweise das Fahrrad kompletter natürlich. Was war dann so auf deinem Weg so das größte Hindernis? Womit hattest du am meisten zu kämpfen?
Also ein großes Hindernis hatte ich gleich am Anfang. Das war am zweiten Tag, wo ich gleich den ersten wirklichen Regentag hatte, wo ich dann morgens im Zelt gesessen bin und gesagt habe, so, hey, jetzt regnet es, der Campingplatz steht unter Wasser. Das war in Straßburg, war das, also 90 Kilometer von zu Hause entfernt. Und da habe ich so gedacht, so, boah, ey, ich bin hier noch im Süden von Deutschland, beziehungsweise da steht natürlich Straßburg in Frankreich. Und ich wollte eigentlich schön bei schönem Wetter fahren, weil ich bin ja nicht so der Extremradfahrer gewesen bis dahin. Und deswegen war das immer so, das war schon eine Riesenhürde, bis ich mich dann wirklich aufgerafft habe, an dem zweiten Tag dann auch wirklich im Regen loszufahren. Aber als ich mich da committed hatte, oder das war so ein zusätzliches Commitment, so kam es mir vor, danach hatte ich eigentlich nur noch ganz, ganz wenige Tiefpunkte, muss ich sagen. Und ich meine, dieses schlechte Wetter hat sich über die ganze Tour hinweggezogen. Irgendwann genervt, ständig im Regen zu fahren. Es war ständig kalt. Es hat genervt und es war schade. Aber ich muss auch andersrum sagen, ich hatte so ein klares Zielbild vor Augen, dass mich dieses Wetter eigentlich nie daran hat zweifeln lassen, ob ich weitermache oder nicht. Und dieses Zielbild, also mein Hauptzielbild war das Bild, wie ich am Nordkap stehe und oben am Nordkap, am nördlichsten Punkt Europas, steht so eine Weltkugel. Das ist so das Wahrzeichen vom Nordkap. Und als ich das erste Mal, wie gesagt, mit meinen Freunden darüber gesprochen hatte und dann mein einer Kumpel sagte, hey, Nordkap ist viel cooler, habe ich dann mal ganz kurz auf Google geschaut, wo ist eigentlich wirklich das Nordkap, also wie weit ist denn das ungefähr entfernt und B, wie sieht es denn da oben aus, und dann habe ich diese Weltkugel gesehen und da hat sich so ein Bild bei mir in den Kopf eingebrannt, wie ich da oben am Nordkap stehe und die Arme hochreiße, dass ich dieses Bild auf der ganzen Tour so klar vor Augen hatte, dass es eigentlich ja gar keinen Zweifel gab, dass ich da oben auch ankomme.
Das ist total interessant, Michael, was du sagst, weil ich denke, das ist ein Tipp, den man den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch geben kann. Etwas, also so ein Ziel, das muss ja nicht immer entsprechend die Weltkugel jetzt im Nordkap sein, aber dieses Zielbild sich wirklich vorzustellen, oder? Also das ist innerlich quasi mit Leben zu führen.
Ja, genau. Also sich selbst ein wirkliches Bild von seinem Ziel zu machen, also ein visuelles Bild. Genau. Und ich hatte so das Gefühl, je klarer und je detaillierter das Bild ist, was man so vor Augen hat, desto einfacher ist es, dieses Zielbild auch zu erreichen.
Ja. Also ich erlebe das teilweise in Coachings auch oft, dass Menschen gerade, wenn sie ein Ziel formuliert haben, dann erstmal kommen ganz viele Ja-Abers, warum das nicht gehen kann. Könnte ich mir jetzt auch in so einem, wenn man einige Menschen auf einen Radsattel setzen würde, das auch vorstellen. Aber erstmal quasi beim Ziel anzufangen sozusagen, sich wirklich das visuell vorzustellen, sich zu überlegen, wie geht's einem dabei? Wie ist es, wenn ich da schon bin, wo ich gerne hin will? Und das erstmal mit allen Sinnen innerlich quasi in der eigenen Vorstellungswelt zu genießen. Das ist genau das, was dann einen auch auf die Piste bringt.
Ja, und das ist das, was einen auch bei der Stange hält.
Genau.
Wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Schwierig war es unterwegs häufig, aber es war nicht so, dass ich wirklich daran gezweifelt hätte. Und das war genial. Und Das, ich bin ja von Freiburg zum Nordkorb und auch wieder zurückgefahren. Das hat mich auf der Hinfahrt, also dieses Zielbild hat mich auf der Hinfahrt wahnsinnig getragen. Und da ich das aber auch gemerkt habe, habe ich mich natürlich während der Fahrt zum Nordkap immer wieder gefragt, was passiert eigentlich auf der Rückfahrt? Weil auf der Rückfahrt hatte ich ja nicht so ein klares Zielbild vor Augen.
Ich dachte, da geht's dann nur noch bergunter.
Ja, leider nicht ganz. Also ich muss leider sagen, der Rückweg war auch ganz schön zäh und sagen muss, was mir gar nicht so bewusst war. Man kennt ja so Schweden und Finnland und also ich bin ja über Schweden, Norwegen bin ich hochgefahren, über Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen bin ich zurückgefahren. Und also ich war ganz schön überrascht, wie langweilig diese Länder sind, wenn man dann mit dem Fahrrad durchfährt, okay. Also so landschaftlich gesehen. Ja. Und also zwischendurch wäre ich vor Langeweile fast vom Rad gefallen, so kam es mir das vor. So 9 Tage durch Fichtenwälder gefahren am Stück, ohne dass man irgendwas gesehen hat. Auf dem Rückweg über 2000 Kilometer permanenten Gegenwind und in Estland, Lettland, Litauen, das ist so platt, da gibt's ja keine Hügel oder keine Berge und riesige Getreidefelder und dadurch die ganze Zeit Gegenwind. Also das heißt, man fährt auf irgendwelchen Straßen, man hat wahnsinns Gegenwind, die Landschaft, die gibt überhaupt nichts her. Also es war schon immer wieder zäh, muss ich sagen. Aber da war ich dann irgendwann soweit. Ich hatte ja nicht nur das Ziel, von Freiburg zum Nordkap und zurückzufahren. Und das ist ja ein Meilenstein, sage ich mal, von einem viel größeren Ziel. Das war ja das Ziel, ich hatte ja gesagt, ich habe mich dann 4 Tage, nachdem ich mit meinen Kumpels gesprochen hatte, quasi ja über das Thema nachgedacht und dann ist mir so aufgekommen, hey, aus dieser Radtour kann ich ja viel mehr machen als nur diese Radtour. Und ich arbeite als Berater für produzierende Unternehmen und da geht es auch immer um Prozessoptimierung, um Abläufe in Organisationen zu optimieren. Und da ist mir dann aufgefallen, hey, das kann ich ja super damit verbinden und das kann ich in meine Vorträge mit einbringen. Und ich habe jetzt ja gerade ein Buch darüber geschrieben und das ist jetzt vorgestern, am 9.10. ist es veröffentlicht worden.
Gut. Müssen wir direkt auch noch dazu sagen, wie es heißt, ja. Ne? Auf die schlanke Tour,
genau. Genau. Und da ziehe ich die Brücke oder schlage ich die Brücke zwischen meiner Radtour und dem betrieblichen Umfeld, wie man solche Optimierungsprojekte, das Thema Lean-Management und Agilität und auch Change-Management im Unternehmen einführen kann und damit umgehen kann. Und da ich das dann auch so stark vor Augen hatte, war auch der Rückweg für mich keine große Hürde, das auch durchzuziehen, weil sich da so während dieser ganzen Vorbereitungsphase, während der Durchführungsphase, das für mich immer klarer rauskristallisiert hat, wie ich das machen kann und dass ich fest davon überzeugt war, dass es auch erfolgreich wird, das Ganze.
Okay, jetzt muss ich mal so fragen. Also du hast dann als Lean-Experte und als Experte auch für Agilität dann diese Themen, die ja so organisatorisch in aller Munde zurzeit sind, die auf deine Radtour übertragen?
Genau.
Ja, das, erzähl mal, wie hast du das gemacht?
Ich bin ja im Vorfeld nie länger als 2 Stunden Fahrrad gefahren in der Woche.
Okay.
Und das heißt, das war ja auch schon so ein Thema, wo ich dachte so, also die körperliche Fitness in Sachen Radfahren war nicht so gegeben. Und dann habe ich mir als erstes überlegt, wie schaffe ich es, einen relativ hohen Leistungspegel über eine lange Dauer durchzuhalten. Und da ist so ein Thema das Thema Rhythmus. Also Rhythmus in seiner Struktur, in seiner Vorgehensweise während der Tour. Und Rhythmus hieß für mich in dem Falle, ich habe so abgeschätzt, das sind 10.000 Kilometer hin und zurück. Ich hatte 120 Tage Zeit. Da habe ich gesagt, okay, mal so 20 Ruhetage, das tut vielleicht ganz gut. Also habe ich 100 Tage, sitze ich auf dem Fahrrad, 10.000 Kilometer muss ich fahren, also 100 Tage, 100 Kilometer am Tag, das müsste möglich sein. Und das war für mich zum Beispiel so ein erster Rhythmus, den ich mir selber auferlegt habe, wo ich gesagt habe, wenn ich an einem Tag überdrehe, also zu viel mache, dann kann ich 1-2 Tage nicht fahren, weil ich die Regeneration brauche. Aber wenn ich die ganze Zeit immer so auf einem Level von, sage ich mal, zwischen 60, 70, maximal 80% Leistungsfähigkeit fahre, dann ist es auch möglich, für mich als Untrainierter sowas durchzuhalten. Und das ist auch ein Lean-Prinzip, dieses Thema Rhythmus. Mhm. Und so baue ich da zum Beispiel die Brücke.
Okay.
Und das sind so Kleinigkeiten. Und dann geht es natürlich auch in die Richtung Prozesse optimieren, Abläufe optimieren. Und ich habe das Morgendliche, also ich meine, wenn man im Rad unterwegs war, war das erste Mal, dass ich so eine wirkliche Radtour gemacht habe. Ich habe mir das ganze Equipment gekauft und war ja nach bestem Wissen und Gewissen habe ich meine Klamotten gepackt und habe aber anfänglich 1 Stunde und 40 Minuten gebraucht, um meine morgendlichen Sachen alle wieder zu verpacken. Also Zelt einzupacken, Klamotten einzupacken. Und das nervt eigentlich. Also du musst dir vorstellen, du weißt genau, du bist jetzt 4 Monate unterwegs und du musst jeden Tag 1,5 oder über 1,5 Stunden deine Klamotten zusammenpacken. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Und
dann bin ich dann hast du optimiert. Wie? Da genau, stelle ich mir jetzt alles Mögliche vor.
Ja, einmal habe ich angefangen zu optimieren. Ich habe mich irgendwo gefragt, was brauche ich eigentlich wirklich?
Mhm.
Und da war ich am Anfang so ein bisschen zurückhaltend, weil ich wusste ja nicht genau, was ich wirklich brauche. Aber ich habe dann über die ganze Tour hinweg immer wieder Pakete nach Hause geschickt an Klamotten, die ich nicht brauche. Und das waren zum Schluss 8 Kilo Gepäck, was ich nach Hause geschickt hatte.
Wow, okay.
Bin mit 29 Kilo gestartet und hinterher waren es noch 21 Kilo. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war, dass ich mir nochmal Packbeutel gekauft habe unterwegs, so Taschen. Mhm. Und die habe ich dann in meine Packtaschen gepackt und habe dadurch einfach mal Ordnung geschaffen in meinem ganzen Gepäck. Und dann hatte ich so Standards, dass meine Regensachen waren in der roten Tasche vorne rechts, dass ich sie auch wiederfinde, dass ich nicht immer alle 4 Packtaschen durchwühlen muss. Mhm. Und somit habe ich es geschafft, ohne mehr Stress auf 35 Minuten meine morgendliche Packzeit zu reduzieren.
Super.
Und das sind für mich so in Anführungsstrichen kleine Anekdoten oder kleine Geschichten, die man aber auch auf den betrieblichen Alltag, einmal in der Produktion, aber auch im Büro oder eigentlich kann eigentlich jeder in seinem Alltag auch in der
Küche. Also selbst im Privaten, ne?
Genau.
Also so die Idee, ein bisschen Organisation reinzubringen, zu gucken, was brauche ich wirklich?
Ja.
Das ist ja schon fast universell, ne?
Ja. Und so bin ich dann vorgegangen. Und das sind so ein paar Techniken. Aber im Laufe der ganzen Tour haben sich dann noch mehrere Sachen rausgestellt. Und ich meine, gerade das Thema Lean-Management, das wird immer sehr stark reduziert auf, wir wollen sparen, wir müssen effizienter werden. Mhm. Und das ist eigentlich ein bisschen kurz gesprungen. Und da steckt viel, viel mehr dahinter. Und für mich persönlich auch ein ganz wichtiges Thema ist dann geworden, dass das Thema des Erfolge und Erfolge zu genießen und Erfolge zu teilen.
Mhm.
Und das läuft so im Lean Management taucht da immer das Schlagwort Respect for People auf in diesem Zusammenhang. Und das war für mich persönlich zum Beispiel eine sehr große Lernerfahrung und das war die Ankunft am Nordkap. Ne? Dass ich da gedacht habe, wow, ich habe das hier alleine gemacht und ich hatte den letzten Tag, bevor ich am Nordkap angekommen bin, habe ich auf dem Campingplatz gepennt, der ist so 28 Kilometer entfernt und da sind wir zu viert insgesamt dann hochgefahren, die letzten Kilometer.
Okay.
Und da kam ich dann selber auf einmal in so einen Film rein, wo ich gedacht habe, ich müsste jetzt als Erster da oben ankommen und habe wirklich so Scheuklappen aufgehabt auf einmal. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich in so einem Tunnel drin war und mir gesagt habe, hey, ich will auf jeden Fall als Erster da oben ankommen.
Okay.
Und das war, im Nachhinein betrachtet, ziemlich erschreckende Erfahrung, muss ich sagen.
Mhm.
Ja, und solche Sachen fließen halt auch mit ein. Und deswegen ist es für mich selber auch nochmal eine große Lernerfahrung geworden, diese ganze Tour.
Mhm. Du jetzt reden wir beide jetzt schon gerade ein bisschen über Lean und du hast in deinem, der Untertitel von deinem Buch ist ja wie Unternehmen Lean und agil werden. Also gerade Lean ja schon lange, Agilität vielleicht noch nicht ganz so lange, ist wirklich in aller Munde. Ich habe jetzt mal bei Amazon gestern nachgeschaut und zum Stichwort agil, da gibt es momentan 279 Bücher zu finden und das ist wirklich agil in aller Form, also agil moderieren, agil führen, Teamwork agil gestalten, agiles Coaching, agiles Projektmanagement, agiles was weiß ich, verhandeln. Und ich höre auch so in den letzten Monaten unheimlich viele Menschen über Agilität reden. Jetzt bist du ja, du bist zertifizierter Lean-Experte, zertifizierter Lean-Trainer, bist Six Sigma Black Belt, Scrum Master. Wenn du als absoluter Lean-Experte jemandem mal erklären müsstest, was Lean und was Agilität wirklich ist und am besten vielleicht jemandem erklären, vielleicht ein Kind oder so, also eine Person, die null Erfahrung damit hat, was würdest du denn da sagen?
Also das Wichtigste ist, nicht lange Pläne schmieden und diskutieren, sondern anfangen zu handeln. Mhm. Das ist für mich eine der Kernpunkte bei dem Thema Lean-Management und auch Agilität. Das ist das, was ich bei Hitoshi Takeda, das ist so einer der Begründer des Lean-Managements von Toyota, gelernt habe. Ich habe schon jahrelang vorher sehr viele Lean-Management-Seminare besucht. Und da geht es immer nur um Methoden und Tools, die man anwenden kann. Ja, das sollte genau. 5S, Wertstromanalyse, ja. Heijunka-Boards und ich weiß nicht, was noch alles. Da gibt's riesen Bücher drüber, was da alles drinsteht. Aber wenn man das nur so anwendet, dann kommt man irgendwie nicht so richtig weiter. Und als ich bei Hitoshi Takeda war, da hatte ich auf einmal so einen Aha-Effekt. Mhm. Und zwar das erste Mal, da ging es wirklich darum, um so eine Maschine in der Fertigung, in der Betonröhrenfertigung umzubauen. Das war keine gefakte Geschichte, sondern das war eine Riesenmaschine, die war so 7 Meter hoch und da ging es darum, hey, wir sollten die Maschine umbauen von einem Rohrdurchmesser 30 Zentimeter zum Rohrdurchmesser 40 Zentimeter. Okay. Und da haben wir so typischerweise angefangen, Pläne zu machen, Skizzen zu machen. Ich bin auch ein Maschinenbauingenieur, da muss man erstmal konstruieren und so. Mhm. Das muss auch alles toll aussehen. Und nach einem halben Tag hatten wir 5 Skizzen gemacht und alle wieder verworfen, weil wir irgendwo immer wieder Probleme gesehen haben.
Okay.
Und dann kam so der Hitoshi Takeda zu mir und sagte mir so, du Michael, meinst du, wenn ihr so weitermacht, dass ihr dann irgendwann, was ihr in diesen 3 Tagen, die wir insgesamt zur Verfügung haben, dass ihr dann irgendwas ja hier verbessert? Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Also auch wirklich umsetzt. Das war ja das Ziel. Mhm.
Ja, klar.
Und dann hat er gesagt, ja, puh, was meinst du denn, was wir machen müssen? Und ich so, ja, vielleicht müsst ihr einfach mal anfangen. Und er so, das ist es.
Okay.
Und dann sind wir einfach mal angefangen zu machen. Haben ausprobiert. Und dann haben wir es geschafft, innerhalb von, ja, wir hatten dann noch 2,5 Tage, diese Umbauzeit dieser Maschine von 150 Minuten auf 15 Minuten 30 zu reduzieren.
Wow, okay.
Und das nicht, weil wir so tolle Ingenieure sind und weil wir alles besser wissen, ja, sondern wir haben das nur hingekriegt, weil wir ausprobiert haben und gemacht haben.
Weil ihr einen anderen Ansatz mal gewählt habt und gemacht habt, ja.
Genau. Und das ist das, was ich immer wieder wahrnehme in Unternehmen, dass sie, es haben alle Angst, Fehler zu machen. Mhm. Und deswegen traut sich niemand loszugehen und niemand mal wirklich auszuprobieren. Und da viele Leute oder viele Unternehmer auch Angst haben, Fehler zu machen, dann versuchen sie, die bestmögliche Lösung in der Theorie zu erarbeiten. Mhm. Dann wird der Berg aber immer, immer größer, immer größer. Und die Hemmschwelle loszulaufen wird immer größer, weil vermeintlich dieser Berg viel zu groß ist, was wir denn jemals erklimmen könnten. Und deswegen lähmen sich in meinen Augen viele Unternehmen selber. Und weil sie sich nicht trauen, einfach mal anzufangen. Und meine Devise ist ganz klar, wir fangen in kleinen Schritten an, aber dafür kontinuierlich. Mhm, und super. Wir probieren einfach mal aus.
Super.
Und ja, Und das ist das Thema, das ist das Kernelement vom Lean-Management. Und für mich ist das ganze Thema Agilität ist ein großer Bereich aus dem, ja, aus den Wurzeln vom Lean-Management. Bei dem Thema Agilität geht es ja auch genau darum. Wir arbeiten in kleinen Teams zusammen. Wir haben einen ganz engen Austausch und tauschen uns über unsere kleinen Schritte, die wir gemacht haben, ständig aus. Wir sind immer in Austausch. Wir haben einen, es geht ja auch ein bisschen, das ist auch ein selbstorganisiertes Team, also ein Team ohne große Führungshierarchien. Das ist Agilität und das ist in meinen Augen aus dem Thema Lean Management quasi so entstanden. Wenn jetzt so ein Hardcore-Angelist da jetzt herkommt, der sagt, ey, was für ein Schwachsinn. Aber wenn ich das für mich runterbreche, wirklich auf den Kern, geht es darum, kleine Teams, wir machen keinen langen und riesigen Plan, wo wir hinwollen, sondern wir wissen, wir kennen die Richtung und jetzt nähern wir uns dem Ziel in kleinen Schritten an und machen immer weiter, machen, gucken, sind wir auf dem richtigen Weg, müssen wir korrigieren, okay, dann gehen wir weiter, wenn wir merken, das, was wir gemacht haben, ist nicht ganz so gut. Wir gehen einen kleinen Schritt zurück und gehen dann auf der anderen Seite weiter. Aber wir schlagen nicht immer alles gleich in Schutt und Asche, wie man es häufig macht mit Riesenprojekten, wo man erstmal Wochen, Monate oder womöglich jahrelang organisiert und plant, ohne irgendwas umgesetzt zu haben. Also das ist das Thema Umsetzen.
Okay. Das hört sich jetzt von dem, was du gerade sagst, so ein bisschen an, dass das auch die Message in deinem Buch ist. Ist das richtig?
Zum großen Teil ja.
Okay.
Also das Thema Anfang, Umsetzen, aber auch diese anderen Sachen, die ich eben gesagt habe, so diese Grundeinstellung von dem Thema Lean Management, das ist Respect for People, löse deine Probleme, kümmere dich natürlich auch um die Prozesse, ja, und das nächste große Thema ist langfristige Ziele.
Okay.
Also nicht nur bis zum nächsten Quartal, weil irgendwelche Quartalszahlen aufgehübscht werden müssen, sondern überleg dir mal, wo willst du in den nächsten 3, 4, 5 Jahren hinkommen, womöglich sogar 10 Jahre, wobei über 10 Jahre will ja heutzutage keiner mehr reden.
Nee, genau.
Zumindest mal etwas weiter gucken, damit sich die Mitarbeiter oder auch sich selber, dass man sich mal darauf einstellen kann, weil das ist so, ich gehe ja auch ein Stück weit auf das Thema Change Management ein, in meinem Buch, weil das gehörte für mich auch quasi, das ist ja ein ständiger Wandel. Und als ich unterwegs war, es war ja auch ein ständiger Wandel. Ich bin immer durch neue Länder gekommen. Ich musste mich immer wieder drauf einstellen, andere Sprachen, andere Supermärkte, was am Anfang, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe, aber es ist echt was anderes, ob du in Finnland in den Supermarkt gehst oder in Estland in den Supermarkt gehst. Okay. Weißt du, das ist so, bis du deine Sachen gefunden hast. Ja. Ich habe ja immer das Gleiche gegessen eigentlich, aber bis du mal irgendwie die Sachen findest, dann läufst du irgendwie eine Stunde mal schnell durch so einen Supermarkt.
Ja, glaube ich.
Und das ist echt anstrengend gewesen. Also das hört sich wirklich so lapidar an, aber man ist ja, ich war ja im ständigen, ja, ich war ständig on the road, ich habe immer draußen geschlafen, im Zelt, das Wetter war schlecht, es war immer kühl oder kalt sogar, ich hatte die meiste Zeit so zwischen, 13 und 17 Grad, dann immer Regen, wie gesagt, draußen schlafen und das zehrt ja schon ganz schön an den Kräften auf Dauer. Und wenn man dann in den Supermarkt geht und da dann nochmal richtig denken muss, hey, wie finde ich denn jetzt meinen Honig?
Ja.
Und man irgendwie in Litauen unterwegs ist, wo keiner Englisch spricht oder Deutsch. Die Supermärkte sind nicht so riesig, aber trotzdem brauchst du eine halbe Stunde, um den Honig zu finden. Und das ist einfach anstrengend. Und das ist ja auch immer so ein Wandel, der da...
Absolut. Ne? Ja. Also ich denke, dass man so... Wir reden ja alle immer groß von Change Management, aber was bedeutet das wirklich, wenn man selber in so einem permanenten Wandel ist? Wie geht man damit um? Was heißt das vor allen Dingen auch in Sachen Selbstmanagement? Hm?
Genau. Und das ist echt... kräftezehrend. Und da muss man auch drauf eingehen. Nicht? Und... Das finde ich auch ganz wichtig und deswegen gehe ich da auch in meinem Buch auch drauf ein.
Super. Gut, also dann sagen wir das jetzt gerade mal auf die schlanke Tour, wie Unternehmen lean und agil werden. Wo ist das erschienen, in welchem Verlag?
Das ist bei O'Reilly erschienen.
Und erhältlich natürlich, klar, bei Amazon und Co. und dem Buchhändler. Ne?
Genau.
Meines Vertrauens. Michael, wenn man über dich jetzt noch mehr erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, wie ist das? Bist du irgendwie Social Media mäßig unterwegs oder?
Ich bin überall unterwegs. Also einmal natürlich meine Internetseite unter www.habeckhorst-consulting.com oder halt auf Facebook unter meinem Namen Michael Habeckhorst oder auf Xing ebenfalls unter meinem Namen Michael Habeckhorst bin ich zu finden.
Okay, alles klar. Lieber Michael, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für diese spannende Mischung von Ratio-Momenten in Verbindung mit Lean und Agilität. Dankeschön, dass du heute hier dabei warst und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinem neuen Buch.
Ja, vielen Dank an dich, Claudia.
Gerne. Ja, und dann möchte ich mich gerne für heute auch von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, ihr hat diese Podcast-Episode wieder gefallen und wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung im jeweiligen Podcast-Portal. Ja. Und wenn Sie anderen Menschen von dem Podcast erzählen, dann wäre das natürlich auch super. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut. Ihre Claudia Hubrich.
Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz, damit sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie sie an ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-hubrich.com. Schauen Sie gleich vorbei.